Hallo liebe Buchmenschen. Hallo Katharina.
Hallo Patricia.
Möchtest du dich mal ein bisschen vorstellen? Wir haben ja heute unsere erste richtige Folge und die soll so auch dazu da sein, dass unsere Zuhörer uns mal kennenlernen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Katharina. Ich bin in der Buchbranche seit ungefähr 7 Jahren tätig, aktuell als Pressereferentin im Penguin Verlag und habe aber schon viele verschiedene Stationen in dieser Branche durchlaufen. Und was machst du so?
Ich bin schon immer digital, wenn es um Bücher geht. Also ich habe auch schon digitale Literatur als Schwerpunkt in der Uni gehabt und habe dann direkt im Self-Publishing gestartet. Und aktuell leite ich bei Tudino Media die Self-Publishing-Abteilung.
Sehr cool. Danke. Digital wäre ich ja gerne viel öfter und viel lieber, als ich das jetzt im Moment bin, aber ich tue mein Möglichstes. In der Presseabteilung ist es natürlich das Digitalste, was man machen kann, eine E-Mail zu verschicken. Aber wir freuen uns jetzt ja bei uns auch schon sehr auf die digitale Vorschau, die im nächsten Jahr das erste Mal für das komplette Verlagshaus kommen wird. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, wie auch die Journalisten darauf reagieren werden. Jetzt sitzen wir hier in einem Podcast zusammen, wir beide. Jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, warum machen wir das eigentlich? Und warum ausgerechnet wir beide? Damit ihr uns mal so ein bisschen besser kennenlernen könnt, haben wir uns überlegt, wir würden gerne jedem Gast, der in dieser Sendung ist, aber auch uns, kleine Fragen stellen, mit denen man so einen gewissen Eindruck davon bekommt, wer denn hier eigentlich am Mikro sitzt.
Also was mich sehr interessieren würde, gleich mal die erste Frage, Facebook oder Instagram?
Oh, schwierige Frage, vor allem weil die beiden ja zusammengehören. Wenn ich mich entscheiden müsste, Facebook.
Ja.
Ja. Doch, Facebook. Das Visuelle von Instagram gefällt mir schon sehr, sehr gut, aber ich bin nun mal doch eher ein Kind des Textes und freue mich doch immer, wenn ich auch mal längere Beiträge gut lesen kann, was bei Instagram ja eher selten der Fall ist. Und auch die Kommentarfunktionen sind natürlich bei Facebook viel besser, als das bei einem visuellen Medium wie Instagram der Fall ist. Und bei dir?
Ich bringe da jetzt gar nicht so viel Abwechslung rein. Bei mir ist es tatsächlich auch Facebook, aber einfach, weil das so gewachsen ist. Mhm. Weil halt von den Schulfreunden, also oder dann eher vor allem Studienkollegen, bis jetzt einfach alle Kontakte auf Facebook liegen.
Ja, das ist auch noch ein Faktor. Mhm. Stimmt. Instagram ist dann immer nur so noch das Nebenprodukt, das macht man halt auch. Ne? Ja. Da folgt man ja doch eher auch den gleichen Leuten, würde ich sagen. Aber was ich von dir gerne wissen möchte, wenn du dich entscheiden musst, Hörbuch oder Buch?
Buch, ganz Buch. Klar. War schon immer und wird es wahrscheinlich auch immer sein.
Ja, das wird manche Leute jetzt traurig stimmen, die wir beide kennen.
Das kann ich mir gut vorstellen, aber wir wollen ja ehrlich bleiben.
Ja.
Und dann aber auch egal in welchem Medium.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe Hörbuch zwar vor kurzem für mich entdeckt, aber es ist doch immer noch eher das Buch, zu dem ich greife, als das Hörbuch, das ich mir runterlade. Mhm. Anders als bei Podcasts interessanterweise.
Stimmt, voll und ganz.
Weil Podcasts ist im Moment jede Woche eine neue Entdeckung dabei, wo ich neu abonniere, wo ich neu Folgen runterlade. Auch durch alle Genres, würde ich mal sagen. Und auch egal, ob Englisch oder Deutsch, ich mische da gerade total wild. Das ist mir bei Büchern selten so gegangen.
Mhm. Und wie informierst du dich so in den Tag? Zeitung oder Newsfeed?
Newsfeed. Ich komme kaum noch dazu, mir mal wirklich eine Zeitung zu kaufen und die dann wirklich komplett durchzulesen. Ich freue mich immer, wenn ich auf Geschäftsreise bin und es gibt ja doch noch welche Fluggesellschaften oder auch zum Teil, wenn du bei der Bahn den richtigen Zug erwischst, dann liegt doch da auch mal eine Zeitung rum, auf die du zugreifen kannst. Ich schaffe das gar nicht mehr, eine komplette Zeitung am Stück zu lesen. Das geht bei mir zum Teil über eine Woche, obwohl es eine Tageszeitung ist. Und Newsfeed kann ich mir halt genau das rauspicken, was mich gerade interessiert, aber habe immer auch die Möglichkeit, tagesaktuell Informationen zu bekommen, auf die ich selber gar nicht gerade gekommen wäre, dass ich danach suche.
Mhm.
Wie sieht dein Tagesstart aus? Greifst du zur Zeitung oder erstmal Tablet an und Feedly auf?
Newsfeed, aber tatsächlich dann eher meine Timeline. Mhm. Tatsächlich sehr viel Social Media. Also meine Informationsflut ist sehr personalisiert, würde ich mal sagen. Und halt dann tatsächlich auch und dann erst nachschlagen, wenn mich Themen interessieren.
Mhm.
Oder, was wirklich täglich ist, U-Bahn.
Also der Infoscreen?
Ja, ich warte auf die U-Bahn und werde dann von News direkt so versorgt.
Okay. Ja, ich bin weniger Timeline getrieben als tatsächlich auch noch bei den regulären größeren Medien werde ich sehr, sehr häufig fündig. Das kann über Twitter passieren, das kann über Facebook passieren, aber auch über deren eigene Nachrichten-Apps. Natürlich die Eilmeldungen kriegt jeder von uns irgendwie mit, aber wenn ich mich mal wirklich hinsetze und 5 Minuten Zeit habe und möchte wissen, was passiert gerade in der Welt, ist es doch eher so, dass ich die News-Seite von einem größeren Medium aufmache und da mal nachschaue, was da gerade so passiert.
Ja. Wir sind schon sehr digital, würde ich mal so zusammenfassen. Aber wir haben noch 2 Fragen. Vielleicht wird es ja doch wieder analoger. Sport oder E-Sport?
Sport. Also jetzt würde ich sagen, früher war es anders. Ich hatte eine sehr lange Phase, wo ich E-Sport gespielt habe und
sportlichen Motiven oder also so diese wirkliche Anspruch
auch. Sportlich zu sein? Eher weniger. Also was richtig sportlich war, war meine rechte Hand. Mein Handgelenk war sehr beweglich, um die Maus hin und her zu schubsen. und die linke Hand hat Tastenkombinationen geschafft, mit denen ich nicht mal beim Klavier reüssiert habe, aber tatsächlich war es eher dieser Gaming-Charakter, den ich da verfolgt habe. War auch in Clans unterwegs, Netzwerkpartys rauf und runter. Das hat dann irgendwann nachgelassen und mittlerweile freue ich mich sehr, wenn ich doch mal wieder analog Sport machen kann, einfach um mich auch zu spüren und einfach mal zu merken, was der Körper noch zu leisten imstande ist. Weil man doch mittlerweile sehr viel Denkarbeit verrichtet und dem Körper dann doch mal wieder einen Gegenpol bieten muss, um im Leben das Yin und Yang so ein bisschen zu verfolgen. Bist du ein E-Sportler?
Nö, vor allem wenn man es wirklich unter sportlichen Aspekten sieht. Ich spiele gern, aber dann auch tatsächlich des Spielen willens. Und Sport ist bei mir tatsächlich auch eher entweder Spaß, wenn ich dann, weiß ich nicht, Bogenschießen gehe oder...
Hey, Bogenschießen?
Ja, das macht Spaß.
Super.
Aber da ist es dann auch wieder weniger, dass ich an irgendwelche Grenzen gehen will. Wenn dann die einzige sportliche Motivation ist tatsächlich dieser Ausgleich. Also ich glaube, das kennen wir alle, dass wir einfach Verspannungen haben oder einfach den Kopf abschalten müssen.
Ja, dafür sind wir dann doch zu viel vorm Computer oder vor digitalen Endgeräten zugange, sowohl was Arbeit, aber auch Freizeit angeht. Da muss man doch irgendwann auch mal Zeit für was anderes finden, um einfach mal den Augen auch so ein bisschen Entspannung zu bieten. Ne? Ja, aber analog und digital führt uns auch zur letzten Frage, die wir uns ausgedacht haben. Wenn du deine Arbeit, von der wir gerade gesprochen haben, organisierst, es gibt ja 2 Typen, Post-it oder Trello?
Trello, ganz klar. Aber auch erst seitdem ich die Teamleitung übernommen habe, weil es dann halt eben auch nicht nur mehr meine Aufgaben sind, die ich organisiere, sondern tatsächlich auch schon mehrere und da ging das nur mit Trello. Und es ist eine wahnsinnige Erleichterung.
Also wer Trello nicht kennen sollte, vielleicht...
Haben jetzt einen indirekten Werbeblock.
wobei wir jetzt natürlich nicht nur das reine Produkt bewerben wollen. Also für alle, die das noch nicht in ihren Arbeitsalltag integriert haben, das steht stellvertretend für all die Tools, mit denen man arbeitet, um digital seine Zettelwirtschaft zu organisieren. Sei das jetzt nach der Kanban-Methode, die wir gerne auch in den Shownotes nochmal erklären können, oder nach diversen anderen Kollaborationsmethoden. Man lässt dort einfach statt Notizzetteln Kärtchen anfertigen, die man dann auch wie Post-its auf einer virtuellen Wand hin und her schieben kann, kann Aufgaben zuteilen. Und das ist gerade in größeren Gruppen, die man organisieren muss, eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, weil alle gleichzeitig darauf Zugriff haben. Weswegen ich auch ein großer Trello-Fan bin, wenn du mir die Frage zurückstellen möchtest.
Wollte ich gerade.
Aber da, sagen wir mal, diverse Richtlinien in größeren Unternehmen, gewisse Benutzungen von Tools, die nicht in der Systemlandschaft integriert sind, erstmal untersagen, bin ich tatsächlich wieder zum normalen Zettelkleben zurückgekehrt, weil das ist was, was mir keiner verbieten kann.
Und ich sage jetzt das Unwort des Jahres, Datenschutz.
Oh ja, das Unwort des Jahres, Datenschutz.
Da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten.
Genau.
Aber, ja.
Genau. Man darf das natürlich dann auch nur im gewissen Rahmen so verwenden, dass Daten, die man dort sammelt, auch nur für bestimmte Leute verfügbar sind und mit Servern, die nicht in Deutschland stehen. Man kennt ja diese ganzen neuen Geschichten, mit denen man sich so beschäftigen muss. Weil man genau. ja sonst nichts zu tun hat.
Aber wir haben doch sehr digital unsere Fragen beantwortet. Also ja. finde ich ganz gut, dass wir zusammensitzen.
Ja, finde ich auch. Das passt ganz gut.
Es hat ja einen Grund, wie kam das Ganze? Und da hat uns vor allem die IG Digital zusammengeführt. Magst du ein bisschen was dazu erklären? Ich bin ja auch noch gar nicht so lange dabei, erst seit einem Jahr, aber auch für unsere Zuhörer, damit der Rahmen, in dem wir uns gerade auch bewegen, ein bisschen klarer wird.
Sehr gerne. IG Digital ist im Börsenverein eine Gruppierung, die früher auch schon unter anderem Namen mit einer ein bisschen anderen Organisationsstruktur dem einen oder anderen begegnet sein könnte, nämlich der ACEP. Das war der Arbeitskreis für elektronisches Publizieren im Börsenverein. Der wurde vor einiger Zeit neu gegründet als IG Digital mit drei Sprechern, die sich dort ehrenamtlich betätigen. Und das Ziel der IG Digital ist, eine zentrale Kommunikations- und Austauschplattform im Börsenverein zu sein, sowohl für den Buchhandel als auch für Verlage und sämtliche mit am Buchhandel beteiligten Gewerke. Zum Beispiel auch die Autoren, was wenige wissen, dass auch die sich dort engagieren können, aber natürlich auch angeschlossene Dienstleistungsbranchen, die sich dort informieren können, um Hilfe bitten können, wenn es um den Austausch zum Beispiel im Hinblick auf Schnittstellen geht, was ja für alle ein Gewinn sein könnte. Aber natürlich auch die Bedürfnisse des Handels in die Digitalbranche zu tragen oder die Bedürfnisse der Verlage mit denen des Handels abzugleichen. Also wie gesagt, eine Austauschplattform im Börsenverein. Und damit die verschiedensten Bedürfnisse dort gut abgebildet werden, organisiert sich die IG Digital in sogenannten Peer Groups, die sich mit Einzelthemen dann sehr konzentriert beschäftigen und dort wiederum den Austausch fördern. Das sind zum Beispiel Gruppen wie Content- und Marktentwicklung, digitale Distribution, Vertrieb und Handel oder eben auch die Peer Group, in der wir uns kennengelernt haben, nämlich die Peer Group Kultur und Medien.
Ich fand das ja so extrem schön, wie du das vorgestellt hast beim E-Book Camp dieses Jahr, aber es ist schon so ewig lang her, es war im Januar. Da hast du gesagt, unsere Peer Group, abgesehen davon, dass sie sich jetzt auch so ein bisschen neu definiert und neu findet, wir sind sozusagen die Philosophen.
Ja, der stimmt, ja, das habe ich gesagt.
Aber es ist sehr treffend, weil du hast ja vorher genannt, Marketing, Distribution, das sind alles sehr, sehr handfeste und sehr praxisnahe Themen. Genau. Während Kultur und Medien ja sozusagen alles umfasst.
Richtig.
Und das finde ich eigentlich, das fand ich auch sehr gut und das passt jetzt auch zum Podcast sehr gut, weil das sozusagen diese Metaebene darstellt, während man sich natürlich im Alltag eben eher mit den handfesten oder mit den praxisnahen Themen beschäftigt, sollte man sich aber auch immer auch die übergeordneten Fragen stellen. Was macht die digitale Transformation mit uns aus? Wie beschäftigt sich der digitale Leser mit Büchern?
Genau.
Und eben diese ganzen Fragen, die zwar aus der Praxis auch kommen, aber die dann trotzdem ja eben dieses Philosophische dann auch in sich haben.
Ja.
Deswegen sind wir auch zusammen und deswegen finde ich, passt das genau in unsere Peer Group sehr gut rein, weil wir genau diese Fragen ja auch stellen wollen.
Weil wir tatsächlich einen Platz bieten wollen für alle, die überhaupt erstmal formulieren wollen, was sie denn für Fragen haben. Es ist ja auch immer nicht ganz so klar, was will man eigentlich ergründen, was will man eigentlich wissen. Oft erschlägt ja auch erstmal dieses ganze praktische Zeug, also die Anforderungen, die das heutige Leben an uns privat, aber vor allem auch beruflich stellt. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, wirft ja immer erstmal Probleme auf und man muss sich erstmal um eine Lösung für diese Probleme kümmern, weil man ja sonst auch zum Teil nicht mehr weiterarbeiten kann. Also wenn Software-Update kommt, das man nicht macht, dann funktioniert irgendwann die Software nicht mehr. Also muss man sich erstmal damit beschäftigen. Aber überhaupt mal zu hinterfragen, warum man diese Software überhaupt nutzt, was einem das für einen größeren Nutzen bringt, dafür hat man ja selten Zeit. Es wird ja immer marktgetrieben auch gehandelt. Und wir wollen einfach mal Luft holen, wir wollen einfach mal Raum bieten, auch generell mal mit gesellschaftlichem Wandel, aber immer im Hinblick auf die Buchbranche uns zu beschäftigen. Wie verändert sich das Lesen, ist natürlich was uns alle immer umtreibt in der Branche. Manche können es schon nicht mehr hören, dass man die ganze Zeit davon redet, weil ich meine, entweder wir verkaufen Bücher oder wir verkaufen keine, aber dann immer in so ein Ballonreihen Dinge zu entwickeln, damit man eventuell wieder Leser erreicht. Das ist manchen irgendwie zu undefiniert. Aber ich glaube, genau das müssen wir tun. Wir müssen ergründen, was ist Lesen heute noch, welche Formen davon gibt es, was hat das mit Digitalisierung zu tun, haben wir diese Leser, die wir angeblich verloren haben, und ja, natürlich wird irgendwann auch diese ominöse Studie in diesem Podcast auftauchen müssen, haben wir die wirklich verloren oder ist es einfach ein Shift gewesen, den wir nicht mitbekommen haben, und die sind alle noch da, nur halt nicht mehr so sichtbar für uns. All diese Fragen und noch viele mehr werden wir versuchen zu diskutieren. Wir sind auch offen dafür, dass ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann behandeln. Deswegen wollen wir natürlich um Mithilfe bitten.
Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Ich habe auch gleich mal eine Frage,
ja,
die so prinzipiell einfach im Raum steht. Wie digital ist denn die Buchbranche
eigentlich? Ah. Ich finde ja auch immer schwierig, von der Buchbranche zu sprechen. Ich meine, allein wenn du uns beide anschaust, ich sitze in einem ganz klassischen Buchverlag, der innerhalb einer größeren Verlagsgruppe operiert. Und natürlich machen wir auch E-Books und wir haben auch Hörbuchverlage bei uns. Und du wiederum?
Eigentlich sehr ähnlich. Also wir haben ja auch dieses übergeordnete Handelskonstrukt, das ist eben die Tolino-Allianz, und wir sind eben ein kleiner Teil davon, der aber absolut digital ist. Also wir liefern ja nur E-Books aus, und Self-Publishing ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, weil wir da natürlich auch sehr viel rausgehen, in Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Aber unsere Hauptarbeit ist super digital. Also, und wir tragen das immer eben in den Handel rein. Und das sind halt dann auch wieder so Themen. Ich glaube, das beschäftigt gerade die digitalen Buchmenschen, sofern man sie so nennen kann, so ein bisschen auch so eine Aufklärungsarbeit ist vielleicht... Ja, doch, hat man auch, aber eben, dass man immer dieses verkörpern muss. Man ist jetzt der Digitale.
Ja.
Man ist dann immer auch der Ansprechpartner für digitale Fragen und hat so eine Vorbildfunktion. Oder ist dann halt eben der Digitalo. Das kann man natürlich sehr unterschiedlich auch bewerten.
Also was ich interessant finde, ist eben diese Definition von digital. Also für viele ist ja bis heute digital in der Buchbranche äquivalent zu E-Books. Als ob es das Einzige wäre, was an Digitalem in der Buchbranche überhaupt existiert, und ob gar nicht das Bewusstsein dafür besteht, dass digital nicht nur heißt, irgendwas ist im Internet verfügbar und man kann es auf einem Reader lesen. Digital heißt ja so viel mehr. Digital ist für mich ein richtiges Mindset, das es natürlich auch zu ergründen gilt, inwiefern das sein muss. Also muss man wirklich in allem digital sein? Ich glaube nur, es lässt sich halt auch einfach nicht mehr vermeiden heutzutage. Allein schon, wenn wir uns die Hörbuchverlage anschauen, du hast ein Hörbuch auf CD oder du kannst es dir runterladen. Und die Zahlen sprechen halt für sich. Es wird halt immer mehr runtergeladen, weil es viel schneller verfügbar ist, weil es viel näher an dem ist, was die Leute in ihrer Lebenswirklichkeit sehen. Genauso E-Book-Zahlen können wir jetzt rauf und runter deklinieren. Ich glaube, das ist nicht der Platz hierfür. Aber es gibt nun mal Leute, die wollen Sachen unmittelbar erleben. Sie wollen unmittelbar ihre Bücher haben, sie wollen unmittelbar ihre Hörbücher haben. Das ist aber nur eine Ausprägung von digital. Es geht natürlich auch darum, wie gehen wir mit unseren Daten um? Wie stellen wir Daten bereit? Wie kommunizieren wir untereinander im Handel? Also wie stellen wir zum Beispiel Verkaufshilfen auch dem Handel zur Verfügung? Eine E-Mail an sich ist natürlich digital, aber wenn wir da dann wieder das PDF dranhängen, das nicht veränderbar ist und nicht an die Bedürfnisse anpassbar ist desjenigen, der es bekommt, ist es schon wieder ein bisschen zu kurz gedacht. Deswegen glaube ich, die Buchbranche ist in ihren Grundzügen schon digitaler als noch vor ein paar Jahren, als das Thema aber auch schon aufkam. Aber da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, überhaupt zu verstehen, was digital überhaupt bedeutet.
Ich finde das einen guten Ansatz, dass du es trennst, das digitale Produkt und die digitale Arbeitsweise. Also man kann ja auch im klassischen Buchverlag super digital arbeiten. Also ich möchte es auch gar nicht bewerten, ob digital oder analog arbeiten besser ist. Ich denke, es ist etwas, das nicht nur das Berufsleben ausmacht, sondern das auch das private Leben verändert. Also wie man kommuniziert, hast du vorher gesagt, wie man sich strukturiert, organisiert. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine große Auswirkung. Und ich fand das sehr interessant, beim Jahrestreffen der IG Digital, die Keynote war von dem Professor Skibicki und der hat über digitale Transformation gesprochen und der hat gesagt, irgendwann werden wir nicht mehr in digital und analog unterscheiden und dann haben wir die Transformation abgeschlossen sozusagen, weil dann ist sie in den Köpfen. Wir werden zwar jetzt immer wieder digital und analog unterscheiden, aber eigentlich ist es irgendwann dann obsolet. Ja. Irgendwann kommen wir dazu, ja, es gibt natürlich das Buch, das ist sehr analog und es gibt das E-Book, aber die Menschen trennen das für sich nicht mehr. Ob man jetzt einen Facebook-Freund oder einen richtigen Freund hat, ob man chattet oder telefoniert, es ist einfach Kommunikation.
Ich meine, man sieht es ja auch schon daran, dass Jugendliche heutzutage sich aufgenommene Sprachnachrichten schicken per WhatsApp, anstatt sich einfach gegenseitig anzurufen, weil es immer noch das Gefühl anders ist, wenn du die Stimme eines anderen hörst, als wenn du siehst, was er geschrieben hat, aber sie trotzdem sich schon diesem Kommunikationsverhalten angepasst haben. Ich weiß ja nicht, ob ich den anderen gerade störe, dann kann er sich's anhören, wenn es ihm passt. Das finde ich wahnsinnig interessant, dass es doch wieder auf die Sprache zurückkommt, aber sich komplett geschiftet hat zu anrufen, ist völlig unüblich geworden.
Briefschreiben,
oh wow. Ja, stimmt. Und
wenn man ein Manuskript bekommt, noch in Briefform und nicht mehr per E-Mail oder irgendeine coole super Software, ist irgendwie eigenartig, obwohl das vor 10 Jahren oder eher wahrscheinlich schon eher 20 Jahren fast noch ganz normal war.
Stimmt, da hast du noch den Brief bekommen, dass du jetzt dann deine digitalen Sachen online erledigen kannst und hast den Zugangscode per Post geschickt bekommen. Ich erinnere mich. Ist übrigens gar nicht so unüblich, das machen manche Versicherungen heute noch. Du kriegst dann die Zugangsdaten per Post geschickt.
Oder Kreditkarten, halt diese Datensicherheit dann ja, auch wieder, wo man dann auf das Analoge zurückgreift, um den Menschen nochmal Ängste auch zu nehmen und diese Sicherheit von damals noch zu bieten.
Ja. Das DE-Postfach. Nutzt du das? Nee. Ich kenne niemanden, der das nutzt.
Ja, zurück zur Frage. Da ist mir nämlich ein gutes Beispiel eingefallen. Also wie digital ist die Buchbranche? Nämlich am Montag ist gerade die Bits and Brezel in München. Und da habe ich mal so durch das Programm geblättert und da haben ganz viele unterschiedliche Unternehmen, wirklich große von BMW, Flixbus bis hin zu kleinen Startups, unterschiedliche Events zu Networking und irgendwas Cooles und Hippes natürlich zum Digitalen. Ja, und wer fehlt?
Ich kann es mir vorstellen. Gerade in München, der Verlagshauptstadt. Lass mich raten, keine Verlage?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber auch, ich meine, es müssen ja nicht Verlage nur sein. Also es gibt so viele unterschiedliche Player und unterschiedliche Startups, kleine Verlage. Es gibt so viele unterschiedliche Leute, die da wirklich toll reinpassen
würden. Ja.
Nichts.
Ja, das ist echt ein Trauerspiel. Ich weiß noch, meine allererste Republika vor, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren, die größte Internetkonferenz der Welt, ursprünglich ein Bloggertreffen, sehr belächelt von Medien und anderen Menschen. Mittlerweile der Hotspot, wo man sich sogar mit der Bundeswehr öffentlich kabbelt. Im ersten Jahr habe ich dort genau 4 Leute getroffen, die auch im weitesten Sinne in der Buchbranche tätig waren. Im zweiten Jahr waren es dann schon mehr. Und wir alle haben uns dann erstmal unsere Tipps und Tricks verraten, wie wir unseren Arbeitgebern erklären konnten, warum wir jetzt da überhaupt hinfahren, wenn wir nicht eh schon extra Urlaub dafür genommen haben. Das hat sich mittlerweile schon ein bisschen gewandelt, das über den Tellerrand schauen, das Berühmte, sich auch mal angucken, was andere so machen, dass das gefördert wird und gerade in diesem Digitalbereich, dass man da den Anschluss nicht verliert. Aber es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass man Mitarbeitern einfach die Freiheit gibt, sich im Digitalen zu tummeln, in Digitalien unterwegs zu sein, wenn es nicht sofort einen gewissen Mehrwert bietet, der sich in Zahlen niederschlägt. Aber die Erkenntnisse, die ich zum Beispiel von jeder Republika mitbringe, allein was gesellschaftsrelevante Themen und Strömungen angeht, die bringen mir natürlich nicht 1:1 was in meiner täglichen Arbeit, aber sie erweitern meinen Horizont dahingehend, dass ich auch ganz anders umgehen kann mit Leuten, mit denen ich beruflich zu tun habe. Dass ich für gewisse Themen einfach eine Affinität entwickle, die mir dann auch wieder Türen öffnen, Kontakte öffnen, die mir dann auf lange Sicht auch wieder was für meine Arbeit bringen. Und natürlich nötige Impulse, um uns als Verlag voranzubringen. Und mittlerweile, wie gesagt, es wird besser. Dieses Jahr hat ja auch die Frankfurter Buchmesse sogar einen Stand auf der Republika gehabt, was ich großartig fand.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, doch. Super. Die hatten einen richtig tollen Informationsstand, wo sie dafür geworben haben, dass dann auch Unternehmen zum Beispiel, die auf der Republika entweder als Redner unterwegs sind oder selber sogar einen Stand unterhalten haben, aber eben auch Leute, die das einfach als Konferenzbesucher besucht haben, dass sie sich doch auch mal überlegen könnten, einen Stand auf der Buchmesse zu haben, um auch mal vor Ort, wo ganz viele verschiedene Leute aus der Branche sind, sich präsent zu halten und Verknüpfungen zu schaffen und Synergieeffekte vielleicht auszuloten. Und das fand ich einen ganz, ganz großartigen Ansatz.
Was mir jetzt noch so einfällt, wir wollen natürlich jetzt auch nicht zu negativ sein, weil wir richten ja unseren Podcast an die digitalen Buchmenschen, natürlich auch gerne an die, die es noch werden wollen.
Wir wollen, dass viele, viele Menschen digitale Buchmenschen werden. Das finden wir ganz, ganz großartig.
Ich würde nicht sagen, dass die Buchbranche nicht digital wäre.
Nein, überhaupt nicht.
Weil das ist sie schon.
Ja.
Aber was man halt schon merkt, es ist immer noch viel zu tun. Und es sind viele offene Fragen. Mhm. Es gibt viel, das noch geklärt werden muss. Und dafür setzt sich ja auch die Digital im Börsenverein ein. Und das wollen wir jetzt auch mit dem Podcast. Wir haben ja auch einen Namen im Podcast. Da haben wir ja länger auch überlegt, auch mit unseren Peergroup-Kollegen. Buch und Kekse.
Ja, Buch und Kekse. Wir haben versucht, uns zurückzuhalten und nicht gleich hörbar zu machen, dass wir natürlich auch während der Aufnahme Kekse futtern. Nein, man kann es sich vielleicht beim Um-die-Ecke-Denken schon denken, woher das Wort Kekse kommt. Es ist natürlich eine Anlehnung an das englische Wort Cookies, das ja auch schon eine Doppeldeutigkeit hat im Internet. Die unliebsamen Cookies, denen man jetzt immer auf jeder Internetseite zustimmen muss, dass man akzeptiert, dass sie gesetzt werden, die man auch immer schön brav wieder löschen sollte.
Also die Anspielung, das Digitale, also uns
und
die E-Books, die sollen wir regelmäßig löschen. Das wollen wir ja aber nicht assoziieren, oder?
Nein, Katharina? Nein. Wir wollen nur, dass wir regelmäßig einen Grund haben, Kekse zu vertilgen, also Cookies zu löschen.
Okay, ah, so, sehr gut.
Genau, also wir haben uns überlegt, Buch und Kekse ist doch ein schön klingender Name mit sehr viel Interpretationsspielraum. Und wir wollen euch natürlich auch in jeder Folge ein Cookie des Monats vorstellen oder ein Cookie des Podcasts, den wir dann gemeinsam vertilgen, also den wir uns dann gemeinsam vornehmen und den wir als Thema bearbeiten.
Diese Folge haben wir einen ganz klassischen Cookie, um einfach auch mal die Basics zu klären, oder?
Genau. Und der Themencookie der Woche war, wie ihr euch vielleicht jetzt schon bei unserer Plauderei gedacht habt, dass wir uns überhaupt mal gefragt haben, wie digital ist denn eigentlich die Buchbranche? Das war jetzt so unser Kernthema diese Woche. Aber war dir Buch und Kekse von Anfang an eingängig genug?
Super eingängig, sogar sehr, sehr eingängig, weil man könnte ja auch so ein bisschen an Brot und Spiele denken.
Brot und Spiele? Okay, das alte Rom.
Nur halt jetzt.
Ja.
Und das wäre dann so mit Buch und Kekse, dann wäre das Buch sozusagen das Brot und die Kekse wären so das Spiele-Element. Und irgendwie ist es ja auch noch so ein bisschen. Wir hatten ja vorher, wie digital ist die Buchbranche und die Bücher, jetzt tatsächlich so das Printmedium, ist ja der Brotgeber.
Mhm.
Weil hier ist natürlich der größte Marktanteil und das ist auch, also nicht bei jedem Unternehmen, aber doch meistens so die Abteilung, die die Brötchen verdient. Und Kekse, das Digitale, ist dann eher so die Spieleabteilung. Also manchmal kommt es mir schon so ein bisschen so vor und das ist halt eben zum einen, weil die ganze Internetbranche, das hat ja immer dieses Start-up-Feeling, dieses Leichte. Man macht das ja auch, weil es so Spaß macht.
Und weil man sich da ausprobieren kann, weil man mal was testen kann. Und ja, ich sehe die Assoziation, ja. Klar, wenn man sich auch so ein bisschen anguckt, wo sind denn noch die klassischen Berufe? Also wo hat man noch festgelegte Berufsbilder? Was druckt man sich auf die Visitenkarte? Und jeder weiß, was gemeint ist. Das ist dann eher so im Buchbereich. Man ist Buchhändler, man ist Pressereferent. Und wenn man dann in den Spielebereich, ich setze das jetzt hier in luftige Anführungszeichen, wenn man in den Spielebereich geht, dann kommen halt auch so diese fancy Berufsbezeichnungen, wo jeder sich so ein bisschen rumbastelt, was er denn jetzt eigentlich tut, weil alles noch so neu ist und so undefiniert und noch nicht in festen Bahnen verläuft.
Okay. Ich bin ja gespannt, ob irgendwann das Digitale zum Brot wird, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal diskutieren. Dann können wir zurückblicken ja, auf unsere erste stimmt. Folge und sagen, ja, da damals war es noch das Spiel.
Da freue ich mich schon drauf. Ja, vor allem, wenn du überlegst, dass du eigentlich im Digitalen ja auch viel unmittelbarer erkennen kannst, welche Maßnahmen welchen Impact haben. Also du siehst ja diesen, okay, wir wollen nicht so viele verschiedene englische Begriffe jetzt hier einfach reinschmeißen und dass auch Leute, die erst digital werden wollen, verstehen, was wir meinen. Aber diese klassische Customer Journey, also den Weg, den ein Kunde zum Produkt nimmt, den kannst du im Digitalen natürlich viel leichter nachvollziehen, wenn du jetzt in Online-Shops zum Beispiel denkst, als wenn du in Buchhandlung denkst. Warum ist ein Kunde in die Buchhandlung gekommen? Warum hat er sich jetzt genau dieses Buch ausgesucht? Und warum hat er nicht das andere, das daneben liegt und genauso interessant aussah, mitgenommen? Das kannst du ihn, wenn, dann nur fragen. Aber wenn du im Digitalen unterwegs bist und du, klar, immer datenschutzkonform, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, wenn du die Möglichkeit hast, Daten zu sammeln und nachzuvollziehen, auf welche Anzeige hat jemand geklickt, um in unseren Shop zu kommen. Welches Buch hat er sich zuerst angeschaut? Hat er dann in den Empfehlungen das andere Buch angeklickt? Wie lange hat er sich den Text durchgelesen, bevor er dann das Buch wirklich gekauft hat? Das alles ergibt doch viel mehr Informationen, die wir dann nutzen können, um noch besser zu werden, um mehr Bücher dann schlussendlich zu verkaufen. Dann muss doch eigentlich unser Fokus darauf liegen, da zu investieren und für alle gemeinsam das Beste rauszuholen. Und das heißt ja nicht, dass sich das andere nicht deswegen auch weiterträgt. Das heißt ja nicht, dass die Leute deswegen nicht mehr in die Buchhandlung gehen. Es hilft uns ja on the long run, hilft uns das ja genau rauszufinden, wie wir noch mehr Leute in die Buchhandlung bekommen. Was müssen wir ihnen denn bieten?
Und das wäre auch ein schönes Thema. Das sollten wir auch mal.
Oh ja, nehmen. Das muss ich gleich mal aufschreiben. Ich schreibe das gleich mal in unsere Titelthemen.
Sehr gut. Wir haben ja auch schon richtig viele Themen uns überlegt. Das nächste Thema wird tatsächlich digitale Müdigkeit sein. Mhm. Schwierig, ein bisschen negativ, aber ich denke, man kann das auch sehr positiv sehen, weil das einfach auch so in der digitalen Transformation einfach so eine Phase ist, die man so macht. Denke ich. Aber da gehen wir dann noch ins Detail.
Da gehen wir dann noch ins Detail, genau.
Was haben wir uns denn noch so überlegt?
Naja, wir wollen natürlich auch erstmal so die ganze Landschaft der digitalen Buchbranche erschließen. Also welche digitalen Medien gibt es dann in der Buchbranche oder welche Ausprägungen der digitalen Buchbranche, wie ist die eigentlich aufgestellt? Welchen Stellenwert hat das Digitale in der Buchbranche? Wie ist denn da so die Stimmungslage gerade im Moment? Und noch viele weitere Themen, die wir uns schon überlegt haben, aber natürlich auch Raum dafür, dass wir Themen aus der Branche bearbeiten. Also wenn jemand Interesse an einer Fragestellung hat, könnt ihr uns die wahnsinnig gerne dann auch nennen und wir versuchen daraus dann eine Folge zu machen. Wie könnt ihr uns erreichen? Natürlich über zentral den Börsenverein und die IG Digital. Die Kontaktdaten packen wir euch in die Shownotes. Oder über Social Media, da sind wir weitest vertreten und da freuen wir uns über Themenvorschläge, über Feedback, über Kommentare jeglicher Art. Gerne auch natürlich konstruktive Kritik, weil nur so kann man besser werden.
Ich würde gerne noch einen kurzen Werbeblock machen, weil unsere Peer Group, beziehungsweise du hast es schon genannt, das ist immer prinzipiell für alle Peer Groups. Gut, wir suchen natürlich immer Mitglieder, die uns kräftig unterstützen. Ihr könnt gerne auch dann am Podcast teilnehmen und Themen aufwerfen. Wie gesagt, ich bin erst seit einem Jahr dabei, aber ich bin voller Begeisterung dabei. Es macht richtig Spaß. Schön.
Das freut mich.
Das Schöne ist, dass man kann sich super vernetzen, man lernt viele spannende Leute kennen, aber man kann auch tolle Projekte einfach so umsetzen, wie zum Beispiel diesen Podcast.
Damit haben wir tatsächlich die Themen dieses Podcasts für heute, nach dem, was wir uns überlegt hatten, abschließend erörtert, würde ich sagen. Wir haben Raum für neue Themen geschaffen. Wir haben ein paar Fragen fürs nächste Mal auch schon notiert. Und damit grüßen wir die digitale Buchbranche und die Buchbranche, die gerne sich mit digital beschäftigen möchte. Freuen uns über Abonnenten, Kommentare, Feedback und wünschen euch noch einen schönen Tag.